Moin, moin, herzlich willkommen zu einem neuen OHN-Podcast. Ich bin der Christoph und will jetzt gar nicht groß vorreden, denn ich habe heute einen Gast, über den ich mich sehr freue, und zwar Andreas Hensch, seines Zeichens Senior Director Seller Engagement ist die offizielle Bezeichnung. Kannst du gleich nochmal kurz sagen, was sich dahinter verbirgt. Hallo Andreas.
Ja, hallo Christoph, ich freue mich hier zu sein.
Habe ich das richtig gesagt? Ist das deine richtige Position?
Ja, so heißt die Position und bei uns muss mal alles Englisch sein, aber letztendlich, was sich dahinter verbirgt, ist alles rund ums gewerbliche Verkaufen bei eBay Deutschland.
Genau. Und darüber wollen wir heute reden, über eBay und über die Branche im Allgemeinen und vor allem darüber, was bei euch in den letzten Monaten so passiert ist. Denn das ist ja einiges, kann man sagen. Da gibt es ja durchaus große, große Neuerungen, die sehr, sehr spannend sind. Und ich will aber erstmal anfangen, ganz locker, ganz leicht. Andreas, du hast es gerade im Vorgespräch schon ein bisschen angesprochen. Wie geht's dir? Und danach, wie geht's eBay?
Genau, ich habe im Vorgespräch habe ich gesagt, ich bin ein bisschen müde. Das hängt damit zusammen, dass ich zum einen immer noch, naja, der Jetlag ist vorbei, aber es hängt mir noch so ein bisschen nach, weil ich gerade erst letzte Woche bei uns im Headquarter war in San Jose und ein bisschen Travel-Probleme hatte. Und gestern hatte ich die wieder. Ich war gestern auf einem Händler-Event und hatte eine wahnsinnig tolle Zeit da, aber das mit dem Rücktransport nach Berlin hat leider nicht so ganz geklappt. Aber ansonsten geht es mir bestens. eBay geht es ebenfalls bestens. Fühlt sich so toll an wie noch nie, ehrlich gesagt. Ich bin jetzt seit 16 Jahren bei eBay, also schon eine ganze Weile. Ja, wie du schon gerade sagtest, tut sich wahnsinnig viel. Ganz, ganz viel spannende Initiativen, die wir gerade am Start haben. Und auch ganz viel Aufmerksamkeit, also gerade ganz viel Aufmerksamkeit für das deutsche Geschäft, was mich super freut. Sehr viel Liebe, was wir aus dem Headquarter bekommen, durfte ich auch letzte Woche wieder erleben. Nee, macht Spaß.
Da dürfte ja wahrscheinlich das Thema eBay lokal auch eine Rolle spielen. Da wollen wir aber später noch zukommen. Erstmal ganz allgemein, wenn ich jetzt den Podcast, den mache ich ja nur auch schon eine Weile, und in den letzten Monaten und Jahren war das Thema Corona eigentlich, auch wenn niemand mehr drüber reden will, eigentlich ja trotzdem immer noch ein Thema. Das wirkt immer noch ein bisschen nach. Mittlerweile hat die Inflation das eingeholt und wir haben einen Krieg in Europa, der mal ganz davon abgesehen, dass der generell gesellschaftlich und menschlich eine sehr eigene Geschichte ist, aber natürlich auch wirtschaftliche Auswirkungen auch auf Deutschland hat. Es ist sehr, sehr viel passiert, gerade in den letzten 2, 3 Jahren. Oliver Klink hat im Interview bei uns gesagt, dass er ein Jahr wie das letzte, beruflich zumindest, in 23 Jahren E-Commerce noch gar nicht erlebt hat. Was macht diese, also würdest du erstmal sagen, dass wir immer noch in diesem Dauerkrisenzustand sind oder dass wir da langsam rausgehen? Und was macht diese Dauerkrise mit der Branche und mit eBay im Speziellen?
Ja, also mir geht es ähnlich, ehrlich gesagt, wie Oliver. Ich habe sowas auch nicht erlebt. Und ich meine, für die Branche waren natürlich jetzt gerade die Jahre in der Pandemie so fürchterlich, die waren, aber für die Branche, also die E-Commerce-Branche, waren es ja trotzdem erstmal natürlich auch je nachdem, in welchem Segment man unterwegs war, waren es ja trotzdem erstmal goldene Zeiten, ne? Also bei aller Krise waren ja trotzdem tolle Umsatzzahlen einfach da. Da sind wir natürlich so ein bisschen zurück, ne? Also New Normal, pendeln uns wieder so ein bisschen auf vor Corona-Zeiten irgendwo ein. Aber ja, nichtsdestotrotz haben wir jetzt halt eine ganz andere Krise und die sehen wir natürlich auch, ja, keine Frage. Wenn ich da vielleicht so ein bisschen raufschauen soll, vielleicht erstmal auf die Branche an sich, ja, da sehe ich gerade eine große Orientierung in Richtung Profitabilität. Ja, ich glaube, das hat man auch schon in vielen Podcasts gehört, das ist ganz oft schon angesprochen worden, die Branche hat die Profitabilität für sich wieder entdeckt. Und was ich da auch sehe, ist, gerade in der Marktplatzbranche, ist damit einhergehend eine ganze Menge Konsolidierung, ehrlich gesagt, was ich aktuell so sehe. Ist ja kein Geheimnis, dass irgendwie eine ganze Menge Wachstum, also Wachstum im Handel an sich, kommt ja nun nur mehr aus dem E-Commerce. Und wenn man dann nochmal ein bisschen tiefer reinschaut, dann kommt Wachstum natürlich vor allen Dingen aus den Marktplätzen. Und all die Jahre davor hat man eigentlich immer gesehen, wie ein Marktplatz nach dem anderen irgendwie aus dem Boden geschossen ist. Deutschland ist auch so ein bisschen das Land der Marktplätze. Ich glaube, weiß nicht, ob du eine aktuelle Zahl hast, ich habe irgendwann aufgehört zu zählen, aber über 250 sind es, glaube ich.
Genau.
Es sind immer mehr dazugekommen. Und so in den letzten Jahren oder in den letzten Monaten insbesondere sehe ich eine ziemliche Konsolidierung, ehrlich gesagt. Ja, da gab es auch die eine oder andere Meldung, welcher Marktplatz wieder schließt, welcher vielleicht auch sein Engagement ein bisschen zurückfährt. Und das nehme ich gerade wahr. Ja. Und ich glaube auch, das hat was mit Profitabilität und mit ja, Priorisierung am Ende des Tages zu tun, ja, aber auch mit Komplexität. Was ich da wahrnehme, ist, dass viele vielleicht auch unterschätzt haben, wie man Marktplätze betreibt, wie man das gut macht. Und Regularien helfen halt auch nicht, macht das Ganze noch ein bisschen komplexer, merken auch Händler und Händlerinnen, aber merken halt auch Marktplatzbetreiber. Und was jetzt noch dazu kommt, ist, gerade in so Zeiten, wie wir sie jetzt gerade erleben, also Stichwort Inflation, rückläufiger Konsum, also sprich auch weniger Nachfrage, dann priorisiert der ein oder andere, der im hybriden Modell unterwegs ist und vielleicht auch selber Händler ist und nicht nur Marktplatzbetreiber, priorisiert vielleicht dann das Geschäft auch ein bisschen mehr auf das eigene Geschäft, also auf das eigene Handelsgeschäft und vielleicht nicht so sehr zugunsten seiner Handelspartner. Und ja, das nehme ich so in der Branche wahr. Ist zum Glück nicht unser Thema, ne? Weil wir sind kein hybrider Marktplatz, wir sind ein reiner Marktplatz, wir haben keine eigene Ware, wir handeln nicht und insofern stellt sich die Frage für uns nicht, ja. Wir priorisieren das Geschäft, unser eigenes Geschäft, was auch gleichzeitig das Geschäft unserer Handelspartner ist, also unser Händler und Händlerin. Also die Frage stellt sich zum Glück nicht. So, um jetzt vielleicht auf deine Frage noch mal anders einzugehen, also was wir bei unseren Händlern und Händlerinnen wahrnehmen, da spreche ich ja auch irgendwie fast jede Woche spreche ich ja mit Händlern und Händlerinnen, kommen wie gesagt gerade auch von einem Händler- und Händlerinnen-Event. Und da höre ich ganz viel halt auch das Thema Profitabilität, Kostendruck, und Effizienz. Und da versuchen wir halt auch mit ganz vielen Dingen zu helfen. Haben ja gerade auch wieder unsere Verkäufer-News beispielsweise ein paar Dinge angekündigt, wie wir versuchen, unter die Arme zu greifen. Zum einen auch mit Regularien vernünftig umzugehen oder es leichter zu machen, aber auch eine ganze Menge Effizienz-Tools letztendlich an die Hand zu geben. Genau, also das nehme ich da wahr.
Stichwort
Und
künstliche Intelligenz da auch, ne?
ja, genau, zum
Ja.
Beispiel Angebotserstellung beispielsweise mit künstlicher Intelligenz, die mir helfen soll, dass ich quasi nur einen Titel eingebe, Artikelmerkmale ausfülle und dann kann ich mir beispielsweise die Artikelbeschreibung von künstlicher Intelligenz erstellen lassen. Ist ein Thema, ja, ist definitiv ein Thema, gerade für kleinere Händler und Händlerinnen und wird hoffentlich dann zukünftig auch sehr gut angenommen. Also Feedback, was ich von Händlern bekomme, ist da sehr, sehr gut. Aber es gibt natürlich auch eine ganze Reihe andere Sachen, ja. Und was ich auch noch von den Händlern mitbekomme, ist leider das Thema Fachkräftemangel, ne? Also gerade gestern wieder gehört, wie viele Händler würden gerne noch mehr machen, mehr wachsen, kriegen trotz Krise keine Arbeitskräfte. Das ist schon auch signifikant.
Ist das, du beschäftigst dich, ihr habt ja gerade diese lokale Tour laufen, wo ihr durch viele Städte gezogen seid. Gerade der Fachkräftemangel, ist das auch regional ein unterschiedliches Problem? Also so die, es gibt ja dieses Vorurteil, im Osten ist das Problem eben ein bisschen schlimmer als im Westen. Ich weiß, ihr wart letztens in Chemnitz zum Beispiel. Sehen die das schwieriger als die in, meinetwegen, München?
München war ich jetzt noch nicht, aber das kommt im Oktober. Nein, aber ich sehe es überall. Ja, wir waren jetzt gerade in Köln, wir waren in Hamburg, wir waren in Berlin, wir waren in Chemnitz, Nürnberg waren wir, Frankfurt, und ich höre es überall, ehrlich gesagt. Ja, also ich nehme das gar nicht so sehr, ich nehme gar nicht so sehr die regionalen Unterschiede wahr, ehrlich gesagt.
Da ziehe ich mal, weil wir da gerade sind, eine andere Frage kurz vor. Ihr habt eben statt der eBay Open, die ihr ja in den letzten Jahren veranstaltet habt, habt ihr eben diese Roadshows gemacht, eBay das Lokal. Wie läuft beziehungsweise lief das denn? Und was nehmt ihr auch für eBay mit? Weil ich denke mal, ungefiltert, da wird das Feedback nicht, ne?
Nee, ungefilterter wird das nicht. Ganz im Gegenteil. Wir fördern das auch sehr. Ja. Wir haben ein Format, wenn ich jetzt, das ist jetzt vielleicht sehr kleinteilig, wenn ich jetzt in die Agenda reingehe, was wir da so machen, aber weil du gerade nach Feedback gefragt hast, wir haben ein Format, wir nennen es die Ideenschmiede. Da sagen wir den Gästen, wer Lust hat, jetzt hier mitzumachen, schnappt euch hier ein Whiteboard und versetzt euch einfach mal in die Lage des eBay-CEOs oder des Geschäftsführers eBay Deutschland, also sprich Oliver Klink, und sagt uns mal, was würdet denn ihr machen? Ja, Gebt uns das mit, was ihr mit eBay anders machen würdet. Und dann haben die eine halbe, dreiviertel Stunde Zeit, ihre Ideen zu entwickeln. Und wir bekommen wirklich, wir teilen die immer so in zwei, drei Gruppen ein und wir bekommen ordentlich Feedback. Ja, das ist super hilfreich. Ja, ist auch nichts Neues. Das haben wir im Rahmen der eBay Open letztes Jahr beispielsweise schon mal gemacht. Und wir nehmen das Feedback auch tatsächlich in unseren in unsere Produktentwicklung mit rein. Ja, also ganz konkret haben wir zum Beispiel letztes Jahr viel zum Retourenprozess gehört und haben dieses Jahr davon vieles umgesetzt. Ja. Und das ist super spannend. Ja. Und das nehmen wir natürlich sehr, sehr gerne mit. Aber auch in den ganzen Gesprächen, die wir da führen, hören wir natürlich sehr, sehr viel. Jetzt konkret nochmal zu deiner Frage, eBay Open, was wir sonst immer gemacht haben, sowohl digital in der Pandemiezeit als auch wirklich physisch in Berlin und eBay das Lokal. Ist ein großer Unterschied. Wir haben uns ganz bewusst dafür entschieden, diesmal quasi kleinere Events zu machen und eher einmal quer durch Deutschland zu tingeln. Und wir haben das gemacht, weil wir schon gehört haben, die eBay Open in Berlin, das ist toll, ja, aber es ist auch ein ganz schöner Aufwand für einen Händler, dahin zu kommen. Man nimmt sich 2 Tage aus dem Geschäft heraus, man muss anreisen und es ist eine Hürde. Ja, und insofern haben wir gesagt, dann machen wir es dieses Jahr mal anders und versuchen da Erfahrungen zu sammeln und sind halt in die Städte gegangen. Und wir stellen tatsächlich fest, wir erreichen eine etwas andere Zielgruppe. Ja, ein Stück weit kleiner, würde ich sagen, was nicht heißt, dass da nicht auch viele große Händler sind. Ja, aber so im Durchschnitt würde ich sagen, sind es vielleicht ein bisschen die unerfahrenen oder die kleineren Händler, wo aber vielleicht auch sogar noch mehr Hilfe dann auch durchaus gewünscht ist. Ja, und insofern spicken wir jetzt da die Programme mit Content, den wir vermitteln wollen. Also wir vermitteln ganz viel zum Thema, wie sieht denn ein gutes Angebot beispielsweise bei uns aus, wie funktioniert denn das eigentlich mit dem SEO etc., aber auch ganz viel Netzwerken. Ja, und da meine ich wirklich Netzwerken, das heißt nicht nur wir, ja, also nicht nur, dass unsere Gäste mit uns sprechen, sondern auch ganz viel untereinander. Ja. Und das ist toll, ja, wenn ich da sehe, wie viele Gespräche da stattfinden. In den Restaurants sind es ja, die wir da machen, also eBay das Lokal, wir sind lokal, aber wir sind auch in Lokalen und hijacken da quasi immer ein Restaurant und wieder bei Speis und Trank untereinander sich supportet wird, ist echt toll. Ja. Und für mich eine tolle Erfahrung, wir gucken jetzt mal, wir sind jetzt noch in München und dann werden wir mal ein Fazit ziehen und dann schauen wir, was wir nächstes Jahr machen, aber ich habe es als wahnsinnig positive Erfahrung wahrgenommen.
Neben dem lokalen Handel konzentriert ihr euch auch gerade stark auf das Thema Recommerce. Da gab es jetzt gerade Neuigkeiten und auch auf das Thema Privatverkäufe. Die sind ja im Frühling kostenlos geworden, was eine große Nachricht war auf jeden Fall. Wenn ich jetzt böse frage, ob ihr euch da eher auf die Satelliten eures eigentlichen Geschäfts konzentriert, dann würdest du mir dabei wahrscheinlich widersprechen. Da würde ich mal fragen, warum und was steckt hinter dieser Strategie?
Ja, da würde ich dir heftig widersprechen. Nein, also der Fokus liegt tatsächlich nicht auf Privatverkäufen, ja, sondern der Fokus liegt auf unser gesamtes Ökosystem, ja, auf das Ökosystem des Marktplatzes. Da muss ich ein bisschen weiter ausholen, aber du hast völlig recht. Wir haben im März angekündigt, dass wir das Verkaufen bei eBay für private Verkäufer und Verkäuferinnen kostenlos machen. Ja, wir haben auch eine ganze Menge andere Sachen gemacht. Also es ist nicht nur diese Ankündigung, sondern wir haben auch eine ganze Menge Produktfeatures eingeführt, auch einiges an Bugfixes etc. Es war ein ziemlich großes Paket, was wir da ausgerollt haben und auch im ganzen Jahr immer noch weiter ausrollen. Wir machen das, jetzt könnte man sagen, wir fokussieren uns auf Privatverkäufe, wenn wir so eine große Ankündigung machen, aber wir machen das tatsächlich, um den gesamten Marktplatz A attraktiver zu machen, komme ich gleich zu, und B letztendlich auch das Geschäft für den gewerblichen Handel damit entsprechend zu unterstützen. Ich versuche es immer so zu erklären, ich habe das jetzt auch gerade bei unserer Eventreihe so immer wieder erklärt. Eigentlich sind es zwei Dinge, die man dabei berücksichtigen muss. Ja, das eine ist, private Verkäufer bringen ganz anderes Inventar, also ganz anderes Angebot nochmal auf den Marktplatz, als es ein gewerblicher Verkäufer in der Regel tut. Ja, das ist sehr einzigartiges Zeugs, was da dann bei eBay eingestellt wird. Ja, und macht damit an sich den Marktplatz halt nochmal attraktiver. Ja, also du findest halt noch breiter, noch mehr Spectrum of Value, wie wir immer schon sagen. Also von jedem Produkt gibt es dann jeden Artikelzustand etc. und gibt halt auch die schrägsten Dinge dann irgendwo noch bei eBay. Ja, und damit sind wir halt insgesamt als Marktplatz deutlich attraktiver, weil breiteres Angebot sorgt dann letztendlich für noch mehr User, die auf die Plattform kommen. Und die sich natürlich auch mit der Plattform allgemein dann beschäftigen, ja, weil die kommen ja nicht nur zum Verkaufen. Und dann kommt nämlich der zweite Teil, der entscheidende ist. Wir wissen, dass jeder private Verkäufer bei eBay mehr als doppelt so viel dann auch bei eBay kauft. Ja, mehr als doppelt so viel als jemand, der einfach nur so zu eBay kommt, um einzukaufen. Ja, das heißt, ein privater Verkäufer ist gleichzeitig auch der beste Kunde, den wir haben können. Und den nicht nur wir haben können, sondern wir haben ja nur Kunden auf der Verkäufer- wie auf der Käuferseite, sondern den dann halt auch unsere Verkäufer, gerade auch unsere gewerblichen Verkäufer haben. Denn zu mehr als 80% kaufen diese privaten Verkäufer dann halt ein bei gewerblichen Verkäufern. Ja. Und das ist das Entscheidende. Ja. Also wir kriegen mehr Leute auf die Plattform. Und da sehen wir auch, ja, also wir haben 2 Monate nach
Das wäre
dem,
jetzt meine Frage. Seht ihr diesen
ja genau,
Effekt
es
seit dem
sind
Start?
Ja, genau, 29% mehr private Verkäufer auf der Seite, ja, direkt nach dem, also 2 Monate nach dem Start, als wir mal Resümee gezogen haben. Natürlich messen wir das jede Woche, aber ich darf immer nicht jede Woche tagesaktuelle Zahlen kommunizieren, aber ich kann dir so viel sagen, der Trend verstetigt sich hier, ja, und das ist halt spannend, ja, also 29% auf einer eh schon sehr, sehr hohen Base ist halt hochinteressant, ja, und wie gesagt, die kaufen dann halt auch mehr als doppelt so viel im Vergleich zu anderen Usern, die halt nicht verkaufen. Und das bei gewerblichen Verkäufern. Ja, das ist halt das Spannende. Ja. Und insofern sage ich immer jedem gewerblichen Verkäufer, erzähle ich genau die Geschichte, weil ich auch verstehe, dass das natürlich kontrovers diskutiert wurde unter gewerblichen Verkäufern im März und auch noch darüber hinaus. Aber eigentlich jedem, dem ich dann diese Story erzähle, die ja, also ist ja eine wahre Story natürlich, ja, der versteht dann auch, oh, okay, das ist ein ordentliches Invest, was ihr da in den Markt auch für das gesamte Ökosystem macht. Und ja, genau das ist es.
Aber wie ist denn da, also die meisten verstehen es, was sind denn die, ich habe ja, später hatte ich mir die Frage noch aufgeschrieben, wenn jetzt wirklich Grantel kommen und meinen, kümmert euch lieber um uns, so nach dem Motto, kommt sowas vor oder ist das tatsächlich gut zu verargumentieren, auch bei Händlerinnen und Händlern?
Ich glaube, das kommt, na klar hören wir das, ja. Also, das haben wir auch direkt nach dem Launch gehört, ja. Auch in den diversen Communities haben wir das natürlich gehört. Aber wenn du es dann so erklärst, wie ich es gerade versucht habe, dann ist da schon ein sehr großes Verständnis.
Ich finde, also der Fokus auf Privatverkäufe, der ist vielleicht nach außen mehr durchgegangen, als ihr euch das vielleicht gedacht hättet, was vielleicht zum Beispiel auch unter anderem an uns liegt, die eben entsprechend sich natürlich sowas als Headline raussuchen, weil es eine gute Headline ist, die gut funktioniert. Auch jetzt gerade der Fokus auf die lokalen Händler, auf die kleineren Händler, hast du ja selber gesagt, dass da jetzt auch tendenziell eher die kleinen als die großen zu diesen Roadshows kommen. Ist das auch der USP von eBay im Vergleich zur Konkurrenz? Also die Konkurrenten, die kennen wir alle. Und wenn jetzt jemand, der sich im Business nicht so auskennt, sich verschiedene Marktplätze anguckt, dann, ohne das jetzt böse zu meinen, aber dann sieht er natürlich viele Namen und viele Marktplätze, die für ihn als Nutzerin oder Nutzer erstmal grundsätzlich ähnlich funktionieren. Und das ist ja für eBay schon ein Alleinstellungsmerkmal. Gerade die Sache mit der Lokaloffensive, die ja auch auf der Startseite habe ich mir auch angeguckt, die ja wirklich durchaus prominent da ist. Auch mit diesem neuen Suchsystem, was ihr da jetzt eingeführt habt, was tatsächlich übrigens bemerkenswert gut funktioniert, wer es mal ausprobieren will. Und eben aber auch die Sache mit den Privatverkäufen. Ist das ein USP, wo eBay eben für sich auch sagen kann, ja, da haben wir was, was die großen Konkurrenten zumindest, die großen 4, 5, 6 eben nicht haben?
Ja, wobei das jetzt nichts Neues ist, ne? Also wir sind halt schon ein sehr einzigartiger Marktplatz. Ich meine, du hast völlig recht. Der von außen, wenn ich jetzt erstmal raufschaue, als Händler, dann sehe ich verschiedene Marktplätze, die vielleicht auch alle nach einem ähnlichen Prinzip arbeiten. Aber wenn man genauer reinschaut, dann sind wir uns halt doch nicht so ganz ähnlich, ja. Und dann sind wir, glaube ich, schon einzigartig unterwegs. Ja, also ich habe vorhin schon über hybride Marktplätze gesprochen, nämlich die, die eigentlich ja, die auch Marktplatz sind, aber auch Händler mit all den, ja, ich sag mal, aus Händler, aus Händlerinnen-Sicht dann vielleicht auch Nachteilen, nämlich dass vielleicht auch das eigene Geschäft entsprechend mehr priorisiert wird, und das findet bei uns halt nicht statt. Ja, und dann sehe ich in der deutschen Marktplatzlandschaft jetzt nicht so viele, die eine ähnliche Größe haben wie wir. Und was ich schon mal gar nicht sehe, ist diese Einzigartigkeit des Angebots von privaten VerkäuferInnen, die bei uns unterwegs sind, über natürlich gewerbliche Händler und Händlerinnen, aber da auch wirklich jeglicher Größe. Ne? Also ja, du hast den kleinen Händler bis hin zu großen Retail-Unternehmen oder auch großen Marken, die direkt bei uns verkaufen. Ja? Also sprich, du hast das ganze Spektrum. Ja? Das ist jetzt nicht so, dass wir jetzt sagen, oh, wir müssen unseren USP in eine bestimmte Richtung gerade schieben, sondern er ist eigentlich schon immer da gewesen. Und ja, sind da mit einem einzigartigen Geschäftsmodell unterwegs, was es so, glaube ich, in der Größe dann auch nicht nochmal in Deutschland gibt. Und konzentrieren uns da wirklich auf unsere Stärken und orientieren uns da ehrlich gesagt dann auch ein bisschen weniger an der Konkurrenz.
Gibt es eigentlich immer noch Leute, die sich darüber wundern, dass eBay nicht mehr das 321 Mainz Auktionshaus ist?
Die gibt's durchaus. Das war eine sehr prominente oder ich sag mal eine sehr erfolgreiche Marketingkampagne,
Oh
die wir
ja.
damals hatten. Ja, und insofern hat sich das schon immer noch ein bisschen in manchen Köpfen gehalten. Aber ich meine, es ist ja auch so, dass wir auch immer noch Auktionen haben. Ja, das ist ja nicht so, dass es die nun gar nicht mehr gibt. Ist auch ein super tolles Preisfindungsmodell am Ende des Tages. Ne? Also gerade wenn ich als Händler überlege, vielleicht Clearance-Inventar zu verkaufen, kann es hochattraktiv sein oder nicht so genau weiß, wo ist denn eigentlich der Preis, der findet sich dann im Markt schon. Ja? Also hat immer noch seine Berechtigung, aber ist natürlich nur noch ein kleinerer Teil unseres Geschäfts. Aber ja, so in manchen Köpfen ist das schon noch so drin, ja.
Ich kann mich noch daran erinnern, wie ich mit meinem ersten Verkauf damals das erste Mal den dreistelligen Bereich geknackt hatte und mich diebisch gefreut hatte.
Ja, war auch schon eine spannende Zeit, ne? So ein bisschen
Ja.
Gamification würde man heute sagen, ne? Und ist aber, muss man halt auch sagen, dass ja, das, die Erwartungshaltung der Konsumenten hat sich natürlich auch ein bisschen verschoben, ne? Es hat immer noch seine Berechtigung, ja, bei bestimmten Dingen, aber viele Konsumenten wollen halt nicht irgendwie 7 Tage warten oder 9 Tage, bis die Auktion
Naja.
ausgelaufen ist, sondern du willst halt in der Regel jetzt was haben und erwartest dann halt auch, dass die Sache relativ schnell geliefert wird. Was ja auch ein Grund ist, warum wir zum Beispiel so sehr auf die sogenannten Retail-Standards achten. Ja, also sprich, wie schnell bearbeitet denn ein Händler die Order und wie schnell wird das Ganze dann versendet?
Es ist ja generell eigentlich ein Wahnsinn, wie anders Marktplätze oder Onlinehandel an sich heute funktioniert im Vergleich zu vor 20 Jahren. Ich schreibe gerade einen Artikel über KI auf Marktplätzen, wo eBay unter anderem auch eine Rolle spielt, und habe dazu noch mal ein bisschen geschmökert, was ich damals auf unter anderem eBay und anderen Marktplätzen so gemacht und gekauft und verkauft habe und mir dann noch mal ins Gedächtnis gerufen, wie das da alles lief und wie damals Suchfunktionen funktioniert haben. Das wünscht man sich auch nicht mehr zurück.
Ist wohl wahr.
Ein Buzzword, ich möchte jetzt nochmal auf ein anderes Thema kommen, das häufiger fällt, gerade mit Bezug auf euch und auf eBay Lokal, was ihr auch selber in Pressemitteilungen verwendet habt, ist der Begriff Multi-Hand Economy. Das spielt ja ein bisschen auch in das mit rein, worüber wir jetzt gerade schon geredet haben. Was versteht ihr darunter und warum ist euch das wichtig?
Ja,
2023.
ja, den Begriff Multi-Hand-Economy habe ich ehrlich gesagt dann auch erst vor kurzem das erste Mal aus unserem eigenen Haus gehört. bei mir steht es irgendwie immer unter dem Begriff Circular Economy oder letztendlich Kreislaufwirtschaft, ne? Also sprich, was wir darunter verstehen, ist, dass wir Produkten ein zweites Leben geben, drittes Leben, was auch immer, ne? Also dass ein Produkt halt durch mehrere Hände geht. Und da sind wir ja so ein bisschen, ich würde fast sagen, die Mutter der Kreislaufwirtschaft, weil genauso haben wir angefangen, ne? Also ganz ursprünglich war das Ganze ja mal gestartet, als wir, du kannst von privaten Verkäufern halt Produkte kaufen, Der allererste, wirst du vielleicht wissen, aber der allererste jemals verkaufte Artikel bei eBay war ein defekter Laserpointer.
Ja, genau.
Also, da haben wir den Produkten ein zweites Leben gegeben, was vielleicht nicht mehr funktioniert hat, aber was halt einen hohen Wert hatte für jemanden, der halt ein Laserpointer-Sammler war. Ja, also, aber das Ganze verbirgt sich halt dahinter, ne? Also Produkten ein zweites Leben geben. Nicht alles muss irgendwie neu eingekauft werden, sondern es geht auch sehr gut ein wiederaufbereiteter Artikel, ein gebrauchter Artikel etc. Und das macht uns, glaube ich, auch aus, dass du halt für eigentlich fast jedes Produkt auch verschiedene Artikelzustände hast. Ja? Und ich sehe das immer gerne dann an meinen Kindern beispielsweise. Da muss es vielleicht nicht das allerneueste Smartphone sein, weil das fällt vielleicht auch noch ein bisschen häufiger mal runter, sondern vielleicht reicht ein wiederaufbereitetes oder ein gebrauchtes oder was auch immer. Ja. Und das ist vielleicht dann auch gerade in den heutigen Zeiten noch viel wichtiger. Also zum einen natürlich aus ökologischen Gründen. Ne? Also da ist ja durchaus ein anderes Bewusstsein da, dass man nicht immer nagelneu kaufen muss, sondern auch sehr gerne
Auf jeden Fall.
ja, wiederaufbereitete Artikel kaufen kann. Aber natürlich auch aus ökonomischen Gründen. Ja? Also gerade jetzt in den heutigen Zeiten, ja, das sehen wir auch ganz stark. Du hattest vorhin noch die Frage gestellt, Stichwort Refurb, also B-Ware, wiederaufbereitete Ware etc., ob das ein großer Fokus von uns ist und ob wir uns darauf fokussieren. Also ja, natürlich, ja, auch schon eigentlich immer und ist ein Riesenbereich, auch bei uns. Auch da darf ich wieder nicht über Zahlen sprechen, aber es ist ein riesiger Bereich und der wächst auch sehr, sehr stark, ja, auch im Markt, aber gerade auch bei uns. Ja, und ist wichtig und ist auch durchaus für Händler ein Bereich, auf den man sich vielleicht auch noch mehr ein Auge werfen sollte. Ja? Einfach aufgrund ja, der auch des Konsumententrends, ja, der zu mehr Nachhaltigkeit geht, aber auch ganz profan aufgrund des Wachstumspotenzials, was da drin steckt.
Merkt ihr das auch bei euch, dass immer mehr Konsumenten eben auf diese Recommerce-Refurbed-Schiene gehen und gehen wollen und das aktiv nachfragen tatsächlich?
Ja, und wir sehen es auch an den knallharten Zahlen, ne? Also wenn du dir das Transaktionsvolumen anschaust, von Refurb, wie wir es nennen, oder wir haben auch einen Bereich, der nennt sich Restore. Dahinter verbirgt sich letztendlich Refurb-Ware, B-Ware, die halt nochmal speziell bei uns vermarktet wird. Dann sind die Zahlen da noch deutlich besser als im Gesamtgeschäft. Ja. Also es ist definitiv, das ist eine hohe Nachfrage da.
Du hast jetzt gerade schon von dem ökologischen Aspekt gesprochen. Die so Begrifflichkeiten wie Nachhaltigkeit und Klimaneutralität, die hört man zurzeit überall. Also egal, welches Unternehmen sich öffentlich präsentiert oder öffentlich kommuniziert und egal, worum es geht, gefühlt, es wird garantiert unter anderem um Nachhaltigkeit und um das Thema Klimaneutralität gehen. Und man hat das Gefühl, dass das halt so Modebegriffe geworden sind. So nach dem Motto, die Presseabteilung überlegt sich was und denkt dann, naja, das müssen wir aber schon noch mit einbauen, weil das macht man halt heute so. Warum geht's eBay nicht nur ums Image, sondern tatsächlich darum, um die anderen, um Nachhaltigkeit und um das, rechnet sich diese Strategie? Und man hat ökonomisch.
Ja, also ich habe es ja eigentlich gerade schon so ein bisschen beantwortet. Ne? Also ich finde irgendwie, wir sind die Mutter der Kreislaufwirtschaft. Ja? Also ich habe dir gerade das Beispiel gegeben, was so der erste Artikel war und
Ja.
der da verkauft wurde. Und insofern, das ist nicht etwas, was jetzt irgendwo in unserer Presseabteilung irgendwie entstanden ist, sondern da kommen wir her, ne? Seit 1995. Tief in unserer DNA drin und ich glaube, dafür stehen wir einfach. Ja. Insofern ist das mit Sicherheit nichts, wo wir sagen, oh, wir müssen hier mit dem Trend mitschwimmen, sondern den Trend haben wir, glaube ich, ein Stück weit miterfunden, zumindest auf der Anbieterseite von Marktplätzen. Und ich glaube halt, dass, wie gesagt, auch in Zeiten, in denen Menschen jetzt preissensibler werden, nachhaltiger einkaufen möchten, dass es da halt immer wichtiger wird. Und ja, es rechnet sich natürlich auch ökonomisch. Ja. Also wie gesagt, wir kommen daher, ist ein Stück weit auch unser Geschäftsmodell. Und ich habe ja gerade schon gesagt, also der Bereich wächst halt auch stärker als andere Bereiche. Insofern, ja, alles, was wir machen, muss sich für uns rechnen, muss sich aber auch für unsere Händler und Händlerinnen rechnen. Und das tut's.
Weil du gerade Händlerinnen und Händlern sagst, du hast nur das Ohr gerade ganz nah an denen dran, jetzt in den letzten Wochen noch näher als sonst. Wie sieht denn das? Wird da auch über sowas gesprochen? Ist da Klimaneutralität zum Beispiel ein Begriff, über den man redet, was den Händlerinnen vielleicht auch wichtig ist?
Ja, ich würde sagen, auch. Ja. Wie in den Gesprächen, die ich jetzt so geführt habe, hat sich sehr viel wirklich um eher so den ökonomischen Druck jetzt gerade gedreht. Ja. Aber na klar, also es fängt an bei ganz simplen Dingen, wie wenn ich irgendwie durch Deutschland reise, muss ich es noch mit dem Flugzeug machen oder reise ich oder meine Mitarbeiter eher mit dem Zug oder sowas. Ja, also das höre ich definitiv. Ja. Und was ich halt auch höre, ist, dass halt viele das auch erkannt haben, genauso wie wir, dass natürlich die Nachfrage da ist, ja, und dass Konsumenten ganz einfach auch danach fragen. Ne? Und aber es ist jetzt nicht, ich würde sagen, es ist jetzt nicht das, sind jetzt nicht die dominanten Gespräche oder das dominante Thema in Gesprächen, sind vielleicht noch ein bisschen andere Themen, aber ja, unterschwellig ist auf jeden Fall immer da.
Den ökonomischen Druck hast du angesprochen. Gucken wir jetzt zum Schluss nochmal ein bisschen in die Zukunft. Die Hoffnung ist ja, dass wir irgendwann keine Dauerkrise mehr haben oder zumindest nicht mehr drüber reden müssen, außer vielleicht über die Klimakrise, über die wir bestimmt noch länger reden müssen. Aber wie siehst du denn, wo siehst du die Branche, wo siehst du eBay in 2, in 5, in 10 Jahren? Was kann man auch aus diesen letzten 3 Jahren, die einfach sehr, sehr speziell waren, was kann man daraus mitnehmen für die Zukunft?
Ja, ich guck mal kurz in die Glaskugel hier neben mir. Also für mich ist ein, ich bin neulich hat jemand eine ganz ähnliche Frage gestellt und für mich ist ein Begriff da immer wieder habe ich immer wieder vor Augen, ist der Begriff der Glokalisierung. Ja? Also sowohl global als auch lokal. Global, wir haben es ja jetzt auch gesehen, auch in den Krisenzeiten, also globale Liefer- und Wertschöpfungsketten super verzahnt, voll auf Effizienz getrimmt etc. Und sobald du irgendwo eine kleinere oder eine lokale Disruption hast, also Stichwort Suezkanal oder was auch immer, dann fliegt ganz viel auseinander. Ja, insofern ist auch auf beispielsweise auch auf Hersteller oder auch auf Händlersicht natürlich auch da das Thema lokale Wertschöpfungsketten etc. interessant, ja, sorgt auch irgendwie für Resilienz, ja. Wir merken es, also, um dir auch ein Beispiel zu geben, was ich mit Resilienz meine, für uns als Marktplatz haben wir zum Beispiel festgestellt, wir haben, genau als es diese Krisen, also diese Lieferkettenproblematik gab, haben wir als Marktplatz wunderbar funktioniert, ja, weil wir sowohl Anbieter haben, die halt sich global mit Waren versorgen, als natürlich auch ganz viel lokal, ja, und auch grenzüberschreitend letztendlich ganz viel passiert. Ja. Also um da ein Beispiel zu geben, ich kann mich noch gut erinnern, ganz zu Beginn der Pandemie 2020 waren Pools auf einmal irgendwie totale Mangelware. Ja. Da waren viele Pools vielleicht dann auch noch irgendwo lang noch auf
Ja,
dem Schiff,
stimmt.
was da irgendwie havariert ist oder auf den vielen Schiffen dahinter. Und außerdem war eine Riesennachfrage da. Und ich hatte so ein bisschen das Gefühl, wir waren der einzige Anbieter in Deutschland, der immer noch liefern konnte. Also nicht wir natürlich, ja, sondern wir haben ja keine eigenen Lager. Also ja, wir machen zwar auch ein bisschen Fulfillment für unsere Händler und Händlerinnen, ja, aber letztendlich haben wir ja Tausende von Legern oder Hunderttausende von Legern da draußen, ja, nämlich die unserer Händler und Händlerinnen, ja, und auch der internationalen Händler und Händlerinnen aus, weiß ich nicht, aus einmal wurden ganz viele Pools aus Italien importiert über unseren Marktplatz, ja, weil da lag halt noch was, ja. Sprich, wenn man sich da so aufstellt, dass man sowohl global als auch lokal aufgestellt ist, sorgt es halt für eine ganze Menge Resilienz, ja. Halbleiter oder sowas ist ein anderes Stichwort, als wir auf einmal, also auf einmal die Energiekrise ausgerufen wurde, war sowas wie Wechselrichter ein Riesenthema bei uns. Ja, ich kannte den Begriff vorher gar nicht, aber Wechselrichter sind offensichtlich wichtig für Solarpaneele, ja, wenn ich die installieren will. Und die ganze Handwerkerbranche hat geschrien nach Wechselrichtern, und bei uns gab es halt noch jede Menge Angebot. Ja? Also das meine ich so ein bisschen mit Resilienz. Ja? Also du hast sowohl lokal als auch global kannst du dich halt irgendwie beschaffen. Ja? So, dann finde ich den Begriff Glokalisierung, vielleicht lass mich nochmal einmal raufschauen aus Konsumentensicht. Konsumenten sagen uns, wenn man die fragt, was ist denn euch wichtig? Dann also sagen Sie nicht uns, sondern sagen Sie vor allen Dingen auch Forschungsinstituten. Wenn man die fragt, was ist denn dir wichtig beim Thema Einkaufen, dann kommt ganz oft noch nicht unbedingt der Begriff lokal, sondern als allererstes kommt vor allen Dingen erstmal, wir bezeichnen es immer als Value for Money. Also ich will zwar irgendwie guten Value, ich will ein tolles Produkt, auch qualitativ gut, aber es soll bitte sehr, sehr günstig sein. Das ist gerade jetzt in der Krise natürlich nochmal verstärkt, das ist auf Platz 1. Aber auf Platz 2 ist das Thema Sustainability. Ja, und da sagen uns dann wiederum 64% der Konsumenten, dass sie damit meinen, nicht zwingend grün, sondern sie meinen lokal, ja, lokal einkaufen. Auch online gerne lokal einkaufen. Ja, also ein ganz wichtiges Thema, lokal. Was sich nicht zwingend immer dann im Handeln widerspiegelt, weil der Konsument halt da durchaus ein komplexes Wesen ist, sondern die kaufen halt auch trotzdem auch noch sehr gerne global ein. Ja? Auch damit zusammenhängt, dass du natürlich internationalen Trends hinterherrennst, dass du vielleicht auch individuell dich ausdrücken möchtest oder einen ganz individuellen Geschmack hast, warst auf Reisen, was auch immer. Und dann gibt es manche Produkte halt nur in bestimmten Ländern. Ja? Sprich, da ist der Willen da. Ich möchte lokal einkaufen, um meine Neighborhood zu unterstützen, um meine Region zu unterstützen, aber gleichzeitig möchte ich auch den Zugang zu globalen Märkten haben. Ja? Auch hier Stichwort Lokalisierung aus Konsumentensicht. Ja? So, dem wollen wir natürlich auch gerecht werden, indem wir als Anbieter uns genau da aufstellen. Ja? Also weiterhin konsequent den Pfad nationaler Versand, internationaler Versand, ja, internationales Einkaufen, aber als Händler auch entsprechend versenden können, weil natürlich auch viel Nachfrage aus anderen Ländern in Deutschland da ist. Insofern werden wir ganz konsequent weiter auch für unsere Händler und Händlerinnen uns ausrichten, sie dabei zu unterstützen, gerade auch international zu versenden. Da haben wir heute schon eine ganze Menge am Start. Da wird es auch nächstes Jahr noch mehr geben. Und jetzt kommt neue hinzu, dass wir natürlich auch dem Thema lokal nachgehen möchten. Ja? Also gerade diesen Konsumententrend erfüllen wollen, was wirklich auch ein Megatrend ist, lokales Einkaufen. Und da hattest du vorhin auch schon mal gesagt, passiert ja auch gerade eine ganze Menge. Ja? Also wir haben gerade als zweite größere Veränderung angekündigt und auch umgesetzt, dass wir das lokale Einkaufen bei eBay deutlich vereinfachen. Und das wird uns auch weiterhin beschäftigen. Ja? Also stehen wir jetzt erst am Anfang und das werden wir weiter ausbauen.
Wir dürfen gespannt sein. Andreas, ich danke dir vielmals. Das war sehr, sehr spannend. Wie seht ihr das da draußen? Habt ihr eBay lokal schon ausprobiert? Was haltet ihr vom Klimaneutralität? Ich hoffe, da kommen nur positive Rückmeldungen. Stellt eure Fragen gerne hier unten in die Kommentare. Lasst gerne ein Like und ein Abo da, damit ihr immer up to date seid. Wir freuen uns drüber. Ich sage nochmal vielen, vielen Dank, Andreas Hensch von eBay.
Danke dir, hat mir Spaß gemacht.
Und wir hören uns in 2 Wochen wieder. Oder die Kollegin Ricarda, das werden wir jetzt direkt mal ausdiskutieren. Bis dahin, ciao, ciao.
Ciao.
Dieser Podcast wird präsentiert vom Händlerbund. Der Händlerbund bietet rechtssichere Lösungen für Online-Händler und unterstützt als 360-Grad-Netzwerk überall, wo es notwendig ist. Weitere Infos gibt's auf händlerbund.de.